Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Guten Abend, unter anderem mit diesen Themen. Der Dichter und Grafiker Christoph Meckel ist gestorben, wir erinnern an ihn. Eine Jahrhundertschau zu Jan van Eyck und seinem berühmten Genter Altar eröffnet das Van Eyck-Jahr 2020. Und der Deutschlandfunk verabschiedet sich von seinen Verkehrsmeldungen.
Zwischen Rastplatz Entenfang und Kreuzbreitscheid
läuft eine Entenfamilie über die Fahrbahn.
Läuft eine Entenfamilie auf der Fahrbahn.
Eine Entenfamilie.
Gefahr durch eine Entenfamilie.
Gefahr durch eine Entenfamilie.
Gefahr durch mehrere Enten auf der Fahrbahn.
Unsere Empfehlung:
Weichen Sie aus.
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 Vorsicht,
Vorsicht,
Vorsicht.
Vorsicht.
Manche nennen ihn einen Malerpoeten wegen seiner Doppelbegabung als Dichter und Grafiker Christoph Meckel. Heute Nachmittag wurde bekannt, dass er gestern mit 84 Jahren in Freiburg gestorben ist. Bevor wir ihn gleich im Gespräch würdigen, hören wir Christoph Meckel selbst mit einem seiner späten Gedichte.
Dieser Tag. Alle guten Geister für diesen Tag. Der Wind strömt stark und warm. Das große Licht baut den Tag auf, Bienen und Kraniche über der Brandung, als hätte die Schöpfung noch einmal begonnen. Kein vorletzter Tag, kein letzter, und das Meer bewegt lebendige Finsternis. Das Haus im Schwirren der Vogelflüge fliegt auf in die Pinien. Freude, das Wort aufersteht, nicht geraubt, nicht gezaubert. Wir hängen die Schuhe hinaus in den Wind und er füllt sie mit Schmetterling und Samen der Steine. Ein paar Sätze, die ich dir zurufen wollte, für heute, für morgen, für sieben Leben, kein Ende.
Dieser Tag, 2015, erschienen in dem Band Tarnkappe, gesammelte Gedichte von Christoph Meckel selbst gelesen auf dem Internetportal lyriklein.org. Wir wollen an den verstorbenen Dichter und Grafiker erinnern im Gespräch mit dem Literaturkritiker Michael Braun. Guten Abend, Herr Braun.
Hallo, ich grüße Sie.
Spiegelt dieses späte Gedicht von Christoph Meckel, das wir da gerade gehört haben, schon eine Ahnung von der Endlichkeit seines Lebens?
Ja gut, ich würde zunächst sagen, eher das Gegenteil. Also ohne Magie ist für mich das Gedicht nicht denkbar, hat der Christoph Meckel mal gesagt. Und was wir hier erleben in diesem Gedicht, dieser Tag, das ist ja auch der Tag der Schöpfung. Es sind sieben Schöpfungstage. Es wird die biblische Schöpfungsgeschichte eigentlich heraufbeschworen. Es sind elegische Blicke auf die Faszination der Schöpfung, die hier der Dichter erwirft, als hätte die Schöpfung noch einmal begonnen. Das ist ja etwas, was der Dichter auch tut, als Baumeister der Welt. Und er bringt, Christoph Meckel, das ist eine Eigenheit von ihm, die Gegenstände, die Dinge der Welt in eine surreale Schwebe. Das Haus fliegt auf in die Pinien.
Mhm. Christoph Meckel war Jahrgang 1935. Er hat ja schon sehr früh angefangen, Gedichte zu veröffentlichen. Da war er gerade mal 20. Was hat ihn denn damals umgetrieben, angetrieben? Was für Charaktere zeigen sich in diesen frühen Gedichten?
Gleich in dem allerersten Gedichtband von dem Christoph Meckel. Man muss ja bedenken, dieser Mann hat schon mit 20 Jahren seine Stimme erhoben und wurde auch von seinen lyrischen Zeitgenossen gleich gehört und sehr anerkannt. Und es waren immer so eine Art, ja, poetische Vagabunden, Landstreicher, stumme, einsame Propheten oder in den späten Gedichten auch Blindenführer, blinde Seher, die alle auf Abenteuer aus waren. Unterm verfinsternden Mond gehe ich auf Abenteuer aus, heißt es mal in einem der frühen Gedichte. Und dieses auf Abenteuer gehen, auf ein zielloses Unterwegssein, das zeichnet eigentlich schon immer die Gedichte von Christoph Meckel aus.
Er kam aus einer Literaturfamilie. Sein Vater war der Schriftsteller Eberhard Meckel. Über seine Mutter hat er mal geschrieben, sie las Bücher, statt dass sie lebte. Welche Spuren gibt es von den Eltern im Schreiben von Christoph Meckel?
Ja, mit einem Buch über seinen Vater ist ja der Christoph Meckel quasi berühmt geworden. So richtig berühmt geworden, 1980. Suchbild über meinen Vater hieß dieses Buch. Über 20 Jahre später kam dann tatsächlich noch Suchbild meine Mutter. Aber Furore gemacht hat er mit diesem Buch über seinen Vater. Und es war sicherlich das exemplarischste, das prägnanteste Und das beste Buch jener Väterliteratur in den 80er Jahren, die das da geschrieben wurde.
Warum?
Weil es handelt sich halt auch um ein Buch über diese Generation der Väter. Sein Vater war ja Dichter, auch Eberhard Meckel. Jener Väter, die quasi in die sogenannte innere Emigration gegangen sind damals, wie es ist, innere Emigration. Und sie versuchten in so einer Art zwischen ja, Stummheit, Opportunismus, Anpassung, aber trotzdem ein bisschen Selbstbehauptung, durch die Nazi-Zeit zu kommen. Und der Christoph Meckel hat eben in seinem Buch ein ganz, eine ganz präzise, auch ohne moralisierende Selbstüberhöhung geschriebenes Buch versucht, sich mit dieser Generation abgebildet quasi in seinem Vater auseinanderzusetzen.
Seine Kindheit hat er in Freiburg verbracht, wo er jetzt auch gestorben ist. Sie haben den Vagabunden vorhin beschrieben, den Abenteurer. Christoph Meckel selbst ist wohl auch viel gereist.
Ja, also er hatte ja drei Ankerpunkte in seinem Leben. Das war eben Freiburg, wo er lange gelebt hat, wo er auch gestorben ist. Das Markgräfler Land, die Gegend um Freiburg. Dann Berlin, seine zweite Heimat und noch eine dritte Heimat, nämlich Südfrankreich, wo er in einer sehr kargen, felsigen Gegend ein Haus hatte, wo er auch sagte, ich als Zeichner brauche ich auch ein bestimmtes Licht. Das war sozusagen eines der Motive, in Frankreich zu leben. Er ist ansonsten auch noch hat sehr ausgedehnte Reisen unternommen nach Afrika, Amerika, durch Europa. Das hat sich dann alles auch in seinem Werk niedergeschlagen.
Meckel, der Maler, Poet. Es gibt an die 2000 Blätter mit Radierungen von ihm, überschrieben als die Weltkomödie. Über 30 Gedichtbände, ein Dutzend Romane, Erzählbände. Gibt es da eigentlich Bezüge zwischen dem Schreiben und dem Malen und Zeichnen?
Es besteht da immer so eine Wechselwirkung tatsächlich zwischen diesen Radierungen, zwischen diesem riesigen Werk der Radierungen und den Erzählungen, den Romanen und auch den Gedichten. Er hat mal gesagt, seit einem halben Jahrhundert schreibe und zeichne ich Figuren, die nicht viel außer ihren Namen haben. Ohne Herkunft, ohne Stammbaum, Stammtisch, Verwandtschaft. Sie sind frei von Geburt und Tod und sie haben eben auch was Traumwandlerisches. Manchmal kann man vielleicht so Spuren von den Traumarchitekturen von Hieronymus Bosch auch erkennen in diesen Zeichnungen und auch in den Erzählungen.
Außerdem hat er ja einige Dichterporträts verfasst. Welches ist Ihnen da besonders eindrücklich in Erinnerung?
Ja, Dichter und andere Gesellen. Ein wunderbares Buch von 1998, in dem er unglaublich scharf gestochene Porträts seiner Lyrikerkollegen oder auch anderer Schriftstellerkollegen gezeichnet hat. Und ein Buch hat mich beinahe umgehauen, als ich es vor fast 30 Jahren las. Erinnerung an Johannes Bobrowski, also eigentlich an eine Dichtergestalt der Nachkriegsliteratur. Bobrowski ist schon 1965 gestorben und der junge Meckel hat diesen Bobrowski gekannt und hat ein ungeheuer suggestives Buch über diesen Kollegen geschrieben.
Meckel ist ja vielfach ausgezeichnet worden mit dem Rainer-Maria-Rilke-Preis, dem Bremer Literaturpreis, dem Josef-Breitbach-Preis, zuletzt erst vor wenigen Tagen mit dem Antiquaria-Preis für besondere Leistungen zur Förderung und Pflege der Buchkultur. Was sollte man unbedingt von ihm lesen? Genannt haben Sie ja schon das Vaterbuch und das Bobrowski-Porträt.
Ja, also ich denke unbedingt Suchbild über meinen Vater, Erinnerung an Johannes Bobrowski. Und wer sich wirklich den Dichter Meckel anschauen will, das sollte tatsächlich diesen fast 1000-seitigen Band gesammelter Gedichte unter dem Titel Tarnkappe sich besorgen. Ein besonderer Tipp vielleicht noch kurz nach dem Vaterbuch. Erschien auch so ein Porträt eines unbekannten russischen Dichters aus dem 19. Jahrhundert, Nachricht für Baratinsky heißt dieses Buch. Und auch da finden wir eine großartige Beschreibung, was Dichtersein damals und heute heißen kann.
Ende April soll im Hansa Verlag Christoph Meckels letztes Buch erscheinen, gesammelte Prosa unter dem Titel Eine Tür aus Glas, ganz offen. Was wissen wir darüber schon?
Das ist natürlich tatsächlich auch ein opulentes Buch dann, weil ja die ganze Prosa hier versammelt werden soll. Und ich hoffe, das Buch liegt ja noch nicht vor, und ich bin auch davon überzeugt, dass darin auch eine bestimmte Erzählung auftauchen wird, die ich sehr liebe. Diese Erzählung heißt Nachtmantel, und da geht es im Grunde auch um das Sterben und den Tod. Hier verlässt ein Mann seiner Berliner Wohnung, um dann auf seiner letzten Reise zu sterben. Und er begibt sich auf ziellose Fahrt durch eine wesenlose Welt. Und am Ende entdeckt er an einer namenlosen Küste einen rätselhaften Koloss, ein merkwürdiger Findling. Und dieser Koloss entpuppt sich als schauderhaftes Lebewesen, der sogar fürchterliche Gifte in die Welt verströmt. Das ist die andere Seite von Christoph Meckel. Babylon City oder ja, unter postapokalyptische Szenarien, die auch in seinen Büchern immer wieder auftauchen.
Michael Braun erinnerte an den gestern verstorbenen Dichter und Grafiker Christoph Meckel. Herr Braun, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Eine österreichische Autorin recherchiert für ein Theaterstück über das Münchner Oktoberfest und fertig ist die Uraufführung.
Bier, Gaudi, Trachten und Flirts.
Alle hochgeistigen Informationen, die ich mir im Rahmen der Recherche organisiert habe, lassen sich darauf reduzieren.
Ich erwarte mir keine investigativen Erkenntnisse von meinem Besuch.
Diese Hoffnung habe ich aufgegeben.
Alles, was ich mir wünsche, ist eine gute Zeit in zünftiger Atmosphäre auf Kosten deutscher Steuerzahler.
Trachten Sex mit einem grobschlächtigen Bayern.
Und wer weiß,
vielleicht lerne ich in der ausgelassenen Atmosphäre endlich
meinen Traumprinzen kennen.
Am Wiesenrand heißt das neue Stück der Wiener Autorin Stefanie Sargnagel. Mich berauscht die Eskalation der anderen, hat sie nach dieser Recherche gesagt. Das war wie eine einzige Slapstick-Show. Ich war in einem angenehmen, daueramüsierten Zustand. Nachzulesen im Interview der Süddeutschen Zeitung. Heute Abend ist das Stück am Münchner Volkstheater uraufgeführt worden, inszeniert von Christina Czariski. Direkt aus der Premiere kommt die Theaterkritikerin Anna Landefeld. Schönen guten Abend.
Guten Abend nach Berlin.
Hält da eine Wienerin den Münchnern den Spiegel vor?
Ja, sie hält uns den Spiegel vor, aber es ist ein Spiegel, in den wir schon 100-mal geblickt haben. Sie versucht, dieses Panoptikum dieser exzessiven Deutschheit zu demaskieren und sie bringt aber nichts Überraschendes hervor. Sie tut dies in Form einer, ich würde sagen, Gonzo-Reportage mit Tweet-Charakter. Jeder Satz ist wirklich eine Pointe und sie hat wirklich sehr, sehr gute Beobachtungen teilweise, die man so vielleicht auch noch nicht gelesen hat, über weinende Frauen und pinkelnde Männer, die doch eigentlich auch nur ihre Flüssigkeit loswerden wollen. Und sie ist in ihrer trotzigen Poetik und Assoziation sehr schlüssig. Und es gibt aber zwei Abers in diesem Spiegelverhalten.
Nämlich?
Es fällt einmal der Satz, der Rausch ist das Schönste, was aus dem Menschen hervorgebracht wird. Und da stellt sich für mich so eine Art Zynismus ein und sie ist nicht frei davon. Und man hat fast das Gefühl, dass ihre Freude, ihr Amüsement hat am Bloßstellen des anderen. Mhm. Und ein weiteres, das größte aber, gut pointierte Sätze. Und 3 Tage Wiesenbeobachtung machen noch kein gutes Theaterstück aus.
Mhm. Nach dem Stück Ja, Beiselbier und Bachmann-Preis hat sich die Regisseurin Christina Czariski hier jetzt zum 2. Mal ein Stück von Stefanie Sargnagel vorgenommen. Sie ist auch Österreicherin, beide sind so um die 30 plus. Wie holt sie jetzt als Regisseurin die Wiesen auf die Bühne?
Es ist tatsächlich keine leichte Aufgabe, diese Mischung aus Stinkefinger und Umarmung dieses Sargnageltextes auf die Bühne zu bringen. Und Christina Czariski ist eine Regisseurin, die sehr im Wir denkt, eine Teamregisseurin. Und sie tut dies ganz viel mit der Bühne. Das ist ein östrogenschwangere Bierwampe, wirklich sehr übergroß aus Silikon, auf dem die SchauspielerInnen kraxeln und klettern. Und sie tut es auch mit den Kostümen. Und was sie mit dem Text macht, ist, dass sie ihn auf diese 5 SchauspielerInnen aufteilt, szenisch, illustrativ auch darstellen lässt. Und sie holt wirklich aus diesem Text, der keinen so richtigen roten Faden hat, der auch redundant ist, holt sie wirklich das Beste raus und schafft es, diese Rotzigkeit auch auf die Bühne zu übersetzen.
Dazu gibt es Live-Musik vom Art-Pop-Kollektiv Euroteuro.
Komm, hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Wir reiten um die Wette. Ohne Rast und ohne Ziel. Hast du mich umzingelt, werd ich mich ergeben. Stell mich an den Marterpfahl. Komm, hol das Lasso raus, so wie beim ersten Mal.
Musik aus dem Theaterstück am Wiesenrand klingt ja ziemlich grenzwertig, finde ich. Anna Landefeld, ist das bewusster Trash?
Ja, das ist tatsächlich, man könnte sagen Trash oder man könnte auch sagen Wiesen, weil es tatsächlich dieser Balz-Song ist einer der Knallerhits auf der Wiesen, zu dem die Leute, es gibt auch eine Choreografie dazu und die Zelte beben dazu. Und deswegen passt es eigentlich ganz gut und auch die Sängerin der Wiener Band Euroteuro schafft es auch, diese Rotzigkeit und diese Kneipenpoetik ganz gut rüberzubringen und so eine Art Art-Pop-Kirmes daraus zu machen. Und man muss echt sagen, dass diese Band eigentlich der rote Faden ist durch dieses Stück, weil sie eben nicht nur diese Hits, Knallerhits aus den Wiesenzelten intonieren, sondern auch eigene Lieder oder es gibt in den Zelten immer dieses Ritual, dass ein Prosit der Gemütlichkeit, und auch das singen sie und geben den Schauspielern auch, wenn sie singen, auch genügend Zeit, um auch zu verschnaufen.
Und die SchauspielerInnen haben Sie überzeugt?
Tatsächlich ja. Sie geben wirklich alles. Es ist keine leichte Aufgabe, glaube ich, auf diesem übergroßen, fetten Torso auf der Bühne herumzuklettern. Man sieht ihnen wirklich die Erschöpfung in den Gesichtern an. Sie sind erst als Landstreicher kostümiert mit Murmeltiergesichtern. Sie führen Schlägereien in Zeitlupe durch. Sie führen Kopulationsbewegungen, also eigentlich alles das, Kotzbewegungen, eigentlich alles das, was man auch auf der Wiesen, was der Alltag ist. Und man sieht wirklich im Verlauf des Stückes, wie auch nach jedem Wiesenbesuch auch, sieht man ihnen die Erschöpfung und den Schweiß und die Anstrengung wirklich im Gesicht.
Jetzt hat Sargnagel gesagt, sie fühlte sich da in so einem daueramüsierten Zustand. Hat sich der auch auf das Publikum übertragen oder fühlten die Münchner sich da auch vorgeführt?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sich da viele wiedererkannt haben oder viele die Beobachtungen teilen, die sie hat. Was interessant war, weil dieses Stück ist weder Komödie noch Boulevardeske noch Tragödie. Es ist einfach eine reine Assoziation. Aber was passiert ist tatsächlich, dass es zur Boulevardeske wird, weil tatsächlich an vielen Stellen unbeschreiblich laut gelacht wird und da vielleicht die Reflexion nicht da ist, weil sie auch, was man ihr zugutehalten muss, Sexismus, der auf der Wiesn auch ein großes Thema ist, das Gegrapsche der Männer, auch zum Thema bringt. Leider verkommt es dann zum Witz und wird nicht so aufgenommen vielleicht, wie es die Autorin gewollt hätte.
Am Wiesenrand Stefanie Sargnagels neues Stück über das Oktoberfest am Münchner Volkstheater. Die nächsten Vorstellungen sind an diesem Freitag sowie am 5., 6. und 16. Februar. Und die erste Premierenkritik, die kam hier bei Fazit von Anna Landefeld. Dankeschön. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Es ist die größte Jan van Eyck-Ausstellung aller Zeiten, die ab Samstag im Museum der schönen Künste in Gent zu sehen sein wird. Startschuss für das Van Eyck-Jahr 2020. Nach mehrjähriger Restaurierung kommt der berühmte Genter Altar in diesem Sommer zurück in diese berühmte Kathedrale in Gent, 600 Jahre nach seiner Entstehung. Anlass, den großen altniederländischen Meister mit zahlreichen Ausstellungen und Veranstaltungen in Gent und Brügge zu würdigen. Und dafür durften einige Teile des Genter Altars die Kathedrale erstmals und vielleicht ja auch nie wieder für eine Ausstellung verlassen. Kerstin Schweighöfer läutet das Van Eyck-Jahr bei Fazit ein.
Seit mehr als 1000 Jahren ist sie das Wahrzeichen der Stadt Gent, die Sint-Baafs-Kathedrale. Hier wurde 1500 Kaiser Karl V. getauft. Und hier steht der weltberühmte Genter Altar der Brüder Jan und Hubert van Eyck. Er befindet sich in einer Seitenkapelle, in einem Glaskasten. Wie immer umringt von Besuchern, die auf gut 1,5 Meter Abstand gehalten werden. Zu sehen allerdings bekommen sie bis Ende April nur noch den Innenteil mit der zentralen Darstellung des Lamm Gottes. Die Außentafeln haben die Kathedrale erstmals für eine Ausstellung verlassen und können im Kontext des restlichen Oeuvres von Jan van Eyck gezeigt werden. Befreit von Übermalungen, Ruß und Schmutz. Denn seit 2012 wird das wichtigste Kunstwerk Belgiens in Phasen restauriert. Und befreit vom Glaskasten. Allein schon deswegen sei der Besuch dieser Schau ein Muss, so Till Holger Borchert vom Wissenschaftlichen Ausstellungskomitee.
Man kommt den Bildern so schnell nicht mehr so nahe. Also man kann jetzt eigentlich fast die Nase drauflegen und das Glas riechen, das wird sozusagen sich nicht so schnell wiederholen.
Die Altartafeln bilden den Kern der Jahrhundertschau und werden jeweils paarweise präsentiert, umringt von thematisch ähnlichen Arbeiten von Zeitgenossen und von van Eyck selbst. So etwa ist im Saal mit den beiden Verkündigungstafeln auch der atemberaubend schöne Engel der Verkündigung aus Washington zu sehen. Die Konfrontation mit Arbeiten von Zeitgenossen macht deutlich, welche Revolution, ja welches Erdbeben Jan van Eyck Anfang des 15. Jahrhunderts in der Kunstgeschichte auslöste. Auf einmal hatte der Hintergrund Tiefe bekommen. In der Ferne waren Landschaften zu erkennen und Stadtansichten. Wie flach und undurchdringlich wirkt dagegen der Goldgrund auf den Madonnenbildern von Zeitgenossen wie Benozzo Gozzoli. Und die dargestellten Personen, die warfen auf einmal Schatten und besaßen individuelle Gesichtszüge. Margarete von Eyck, die Gattin des Malers, guckt auf dem Porträt aus Brügge etwas streng säuerlich. Goldschmied Jan de Leeuw aus Wien hingegen gibt sich lässig, fast schon cool. Und Baudouin de Lannoy, ein Bildnis aus der Berliner Gemäldegalerie, hat seine Stirn in tiefe Falten gelegt und ein Kinn voller Bartstoppeln.
Jan van Eyck ist, wenn Sie das so sagen wollen, eigentlich der Begründer der, ja, unserer Vorstellung von realistischer Malerei. Das sind Menschen, denen wir auf der Straße begegnen, die sind nicht geschönt, die haben eine krumme, zerboxte Nase, sind schlecht rasiert. Auch seine eigene Ehefrau malte eigentlich auf eine Art und Weise, dass man sich schon vorstellt kann, dass das sozusagen nicht immer eitel Sonnenschein war im Hause van Eyck.
Und dann die Farben. Sie leuchten und strahlen mit ungekannter Intensität. Edelsteine und Perlen funkeln. Die kostbaren Stoffe, Samt und Pelze, möchte man am liebsten anfassen. Und alles sieht täuschend echt aus. Auch die als Skulpturen gemalten Johannesfiguren auf dem Genter Altar. Erst beim Näherkommen erkennt man...
Angeschmiert, sie sind gemalt.
Wie hat er das geschafft? Erstens hat van Eyck die Technik der Ölmalerei perfektioniert. Es gelang ihm, die Farbe flüssiger zu machen, sodass er sie Schicht für Schicht als durchschimmernde Lasuren anbringen konnte. Dadurch entstanden Tiefe und eine geradezu überirdische Leuchtkraft. Zweitens war er ein Meister im genauen Hingucken und Beobachten. Van Eyck malte nicht mehr den Gegenstand, sondern sein Erscheinen im Licht. Was er sah, konnte er sofort mit Pinsel oder Stift umsetzen. Er muss eine perfekte Augen-Hand-Koordination besessen haben, so Kurator und Projektleiter Johann de Smet.
Über eine Augen-Hand-Koordination, sonder Wirge.
Drittens gilt van Eyck als erster gelehrter Maler der Kunstgeschichte. Er war Hofmaler von Burgunderherzog Philipp dem Guten. Er verkehrte in den besten Kreisen unter Adligen, Wissenschaftlern, Gelehrten. Im Auftrag des Herzogs reiste er als Diplomat durch ganz Europa. Ansonsten ist über sein Leben wenig bekannt. Daran kann auch die Genter Ausstellung nichts ändern. Aber der Kontext, in den sie van Eycks Leben bettet, der ist so breit wie nie zuvor. Zum ersten und zum letzten Mal. Ganz einfach deshalb, weil wir die Tafeln des Genter Altars nie mehr auf einer Ausstellung sehen werden, so Johann de Smet.
Die sind gemacht für die Kathedrale?
Sie wurden für die Kathedrale gemacht, wo sie nach wie vor eine liturgische Funktion haben. Es ist ein großes Privileg, sie vorübergehend bei uns zu haben. Aber ihr Zuhause, das ist die Kathedrale.
Van Eyck, eine optische Revolution, die Jahrhundertausstellung im Museum der Schönen Künste Gent zum Auftakt des Van Eyck-Jahres zu sehen bis zum 30. April. Und darüber hinaus gibt es in diesem Jahr in Gent und Brügge viele weitere Ausstellungen und Events. Die haben wir auf unserer Homepage mit diesem Beitrag verlinkt. Und jetzt gibt's das Neueste in Kürze von Oliver Thoma.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nicola Bartels wird spätestens zum 1. Juli Rowohlt-Verlegerin und damit Nachfolgerin von Florian Illies. Das teilte der Rowohlt Verlag mit. Bartels war als Verlegerin bisher unter anderem für die Verlage Penguin, Blanc-Vallée und CBJ zuständig. Literaturredakteurin Wiebke Poromka.
Mit der Entscheidung, Nicola Bartels zur neuen Rowohlt-Verlegerin zu machen, vollzieht Holzbrink eine Wende um 180 Grad. Nach dem Ausscheiden von Florian Illies, von dessen Prominenz man sich offenbar Strahlkraft versprochen hatte, setzt man nun auf eine Verlegerin mit langjähriger Erfahrung, vor allem in Konzernstrukturen.
Und diese Erfahrung betont auch Stefan von Holzbrink, der Chef des Holzbrink-Konzerns, zu dem Rowohlt gehört. Er sagte, Nicola Bartels sei aufgrund ihrer umfassenden Verlagserfahrung und ihres teamorientierten Führungsstils eine hervorragende Wahl für Rowohlt. Das Deutsche Pen-Zentrum protestiert gegen die Entscheidung der türkischen Staatsanwaltschaft, die Schriftstellerin Asli Erdogan unter dem Vorwurf der Terrorpropaganda anzuklagen. Mit der Forderung nach einer Haftstrafe von mehr als 9 Jahren habe die türkische Justiz wiederholt jedes Maß verloren, heißt es in der Mitteilung. Die staatsanwaltlichen Vorwürfe richten sich gegen literarische Texte der Autorin. Das Pen-Zentrum Deutschland fordert, Asli Erdogan von sämtlichen Anklagepunkten freizusprechen. Der Urteilsspruch wird für Mitte Februar erwartet. Der Berliner Schauspieler Christian Berkel erhält den Deutschen Hörbuchpreis 2020. Der 62-Jährige bekommt die Auszeichnung für seine Lesung des Romans Serotonin des französischen Autors Michel Houellebecq. Dank Berkels meisterhafter Interpretation sei die gescheiterte Hauptfigur des Romans vor allem Mensch, urteilte die Jury. Als beste Interpretin wird Schauspielerin Camilla Rentschke geehrt. Sie hatte den Roman Gilgi, eine von uns, von Irmgard Keun gelesen. Der Preis wird Anfang März in Köln verliehen. Die Miteigentümerin des traditionsreichen Schweizer Medienunternehmens Renier, Annette Renier, ist tot. Sie starb nach kurzer Krankheit im Alter von 76 Jahren, wie der Verlag mitteilte. Der Medienkonzern Renier und die deutsche Axel Springer Gruppe sind mit einem Gemeinschaftsunternehmen größter Zeitschriftenherausgeber in der Schweiz mit rund 30 Titeln. Mit ihrer Annette Renier Stiftung unterstützte die Verlegerin außerdem die Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten in der Schweiz sowie Hilfswerke im In- und Ausland.
1000 Peitschenhiebe mit einem Stock, 10 Jahre Haft und eine Geldbuße von 250.000 Euro. Zu dieser Strafe ist vor 6 Jahren der saudi-arabische Blogger Raif Badawi verurteilt worden. Wegen Beleidigung des Islam, so die Begründung damals. Er selbst hat das in einem Brief aus dem Gefängnis in Jeddah ganz anders beschrieben.
Ich habe versucht, die Mauern der Ungewissheit niederzureißen, die Heiligkeit des Klerus zu brechen, ein wenig Pluralismus zu verbreiten. Respekt vor Werten wie Ausdrucksfreiheit, Frauenrechten und den Rechten von Minderheiten und Mittellosen in Saudi-Arabien. Das war mein Leben, bevor ich im Jahr 2012 verhaftet wurde.
8 Jahre sitzt Raif Badawi inzwischen in Haft. Die ersten 50 Peitschenhiebe hatten 2015 weltweit Proteste ausgelöst. An diesem Freitag wollen Menschenrechtsaktivisten weltweit erneut an ihn erinnern mit Mahnwachen, denn Badawis Familie ist in großer Sorge um sein Leben. Unsere Korrespondentin Cornelia Wegerhoff beobachtet den Fall von Anfang an. Welche Informationen gibt es denn aktuell zum Gesundheitszustand des Bloggers?
Ja, man muss sagen, Frau Bürger, wirklich gut ist es Raif Badawi in diesen knapp 8 Jahren in der Haft noch nie gegangen. Es gab diese öffentliche Auspeitschung. Es heißt, er leide unter hohem Blutdruck. Auch der psychische Druck hat ihn natürlich körperlich geschwächt, regelrecht ausgemergelt. Und gegen die Qual seiner Haft zu protestieren, hat Raif Badawi im Dezember einen Hungerstreik begonnen, zusammen mit seinem Anwalt Walid Abu El-Khir, der zu 15 Jahren Haft verurteilt wurde, unmittelbar nachdem er Raif Badawi verteidigt hatte. Und die Menschenrechtsorganisation Amnesty International und auch Raif Badawis Ehefrau Insaf Haider, die mit den 3 Kindern in Kanada im Exil lebt, berichten nun übereinstimmend, dass sich der Gesundheitszustand ihres Mannes noch mal so stark verschlechtert hat. Und ich habe dazu heute mit einer Vertrauten seiner Familie gesprochen. Sie ist gleichsam die Sprecherin von Raif Badawis Frau in Europa, die Schweizer Autorin und Politologin Elham Manea.
Es geht ihm nicht gut. Insaf Haider, seine Frau, erhielt die Nachricht, dass er wegen seines Hungerstreiks im Krankenhaus liegt. Es ist wichtig zu erwähnen, dass früher rief er seine Frau täglich vom öffentlichen Telefon des Gefängnisses aus an. Seit 10 Tagen ruft er sie nicht mehr an. Und das ist kein gutes Zeichen.
Ist die Verlegung ins Krankenhaus, Cornelia Wegerhoff, denn offiziell bestätigt von den saudi-arabischen Behörden?
Also es ist normalerweise nicht üblich, sowas gegenüber der Öffentlichkeit mitzuteilen. Da liegen keine Informationen vor. Da muss die Frau froh sein, wenn sie sozusagen die Informationen irgendwie bekommen hat.
Badawi ist vor 2,5 Wochen 36 Jahre alt geworden. Die letzten 8 Jahre hat er, wie gesagt, in Haft verbracht. Fassen Sie doch nochmal zusammen, wie es zu seiner Verurteilung gekommen ist. Was genau hat zu einer so harten Strafe geführt?
Ja, ist eine Geschichte. Das ist ein junger intellektueller Mann, der in seinem Land was bewegen wollte, was verändern. Ausgerechnet diesem sehr streng konservativ-islamischen Königreich, in dem sich wenig bewegt hat in den vielen letzten Jahren und Jahrzehnten. Vielleicht ist er einfach ein Symbol seiner Generation, aber er hatte den Mut, das auszusprechen, was ihn bewegt hat. Und das hat ihn quasi auch zum Staatsfeind gemacht. Der hat schon mit 21 ein Netzwerk gegründet, die saudischen Liberalen. Und 2008 hat er dann ein Internetportal eröffnet, wo er auch seine eigenen Texte eingestellt hat. Und da schrieb er zum Beispiel: Meinungsfreiheit ist die Luft, die jeder Denker zum Atmen braucht, der Zündstoff für das Feuer seiner Ideen. Sie können sich denken, welchen Zündstoff das in Saudi-Arabien Saudi-Arabien hatte, wo Meinungsfreiheit ein absolutes Fremdwort ist, wo allein der König, sein Gefolge und die fromme Geistlichkeit die Macht und das Sagen haben. Aber Raif Badawi hat gesagt, nur mit Meinungsfreiheit können sich doch Gesellschaften weiterentwickeln. Er hat gleiche Rechte für Frauen und Männer gefordert, dass Muslime, Christen und Juden als gleichwertig behandelt werden sollen. Das allein ist schon eine Beleidigung des Islam. Die arabischen und islamischen Gesellschaften bräuchten aber dringend die Würdigung der Menschen und eben keine Unterdrückung und Verdummung, wie er sagte. Und da würde Saudi-Arabien auch im globalen Wettbewerb zurückfallen, wenn man sich da nicht ändern würde.
Das heißt, er hat nicht nur zwischen den Zeilen formuliert, sondern ist in seinen Texten auch sehr deutlich geworden. Ja?
Absolut. Er hat geschrieben, kommt mal ein freier Geist, sieht er sich auch schon mit einer Woge von 100er Fatwas konfrontiert. Also er hat es wirklich ziemlich doll auf den Punkt gebracht. Und er hatte auch die Befürchtung, dass eines Tages, hat er wörtlich geschrieben, alle klugen Köpfe der arabischen Welt mal ausgewandert sind, auf der Suche nach frischer Luft, weit ab, Zitat, von den Schwertern des religiösen Autoritarismus. Und genau das wollte er eben nicht. Er wollte vor Ort die Gesellschaft verändern. Die Folgen sind Ihnen bekannt. Die Texte kann man übrigens auch auf Deutsch nachlesen. Es gibt eine kleine Sammlung, die zu seinen Gunsten 2015 veröffentlicht wurde. 1000 Peitschen, Hibi heißt die, weil ich sage, was ich denke, das hat er getan. Die Folgen trägt er seit fast 8 Jahren.
Aber nun hat sich in Saudi-Arabien ja inzwischen einiges verändert. Also Frauen dürfen inzwischen Autos fahren. Die Kleidervorschriften wurden gelockert. Trotzdem bleibt Badawi in Haft.
Ja, und das ist genau das Absurde, denn von der Liste der Forderungen, die Raif Badawi bis zu seiner Verhaftung 2012 gestellt hat, sind inzwischen wirklich einige erfüllt worden. Durch die Reformen des jungen saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, also zum Beispiel ist die Macht der Religionspolizei, die Badawi kritisiert hatte, deutlich beschnitten worden. Im Juni 2018 wurde das Frauenfahrverbot aufgehoben. Sie haben es erwähnt, es gibt inzwischen Musik, Kulturfestival, weil es nach 35 Jahren ist 2018 wieder mal ein Kino eröffnet worden. Da können Männer und Frauen tatsächlich ohne Geschlechtertrennung auch hingehen. Man gibt sich also weltoffen. Das sei absolut zu begrüßen, sagt auch die Politologin Elham Maneha im Namen der Familie. Aber
sie äußert auch Skepsis.
Absolut.
Einerseits führt die saudische Regierung wichtige positive Maßnahmen ein, die den Frauen mehr Rechte geben, Extremismus innerhalb Saudi-Arabien entgegenwirken und den Weg für mehr Liberalisierung öffnen. Solange diese Aktivisten wie Raif Badawi im Gefängnis sitzen, ist es schwierig, an die Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit dieser Reformmaßnahmen zu glauben.
Und das tun auch Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und das Deutsche PEN-Zentrum nicht, die Forderung haben, gerade mit Blick auf den verschlechterten Gesundheitszustand von Raif Badawi, dass er freigelassen wird.
Dazu wird jetzt an diesem Freitag weltweit in Mahnwachen aufgerufen. Wo überall wollen sich Menschen versammeln, um an sein Schicksal zu erinnern?
Ja, an sein Schicksal und auch das Schicksal vieler anderer politischer Gefangenen. Ab 14 Uhr zum Beispiel in Berlin ist eine Mahnwache geplant vor der saudi-arabischen Botschaft. Aber zum Beispiel auch in Tübingen, wie Elham Maneha mir gesagt hat, in London, in Wien, in Bern, in Vancouver und anderen Städten in Kanada, wo Raifs Frau lebt. Justin Trudeau, der kanadische Premierminister, setzt sich immer wieder für ihren Mann ein. Das hat auch die deutsche Bundesregierung, namentlich zum Beispiel Sigmar Gabriel, in seiner Zeit als Außenminister schon versucht, indem er 2015 dem saudischen König einen Brief von Badawis Frau überreicht hat. Es gab viele Auszeichnungen, Petitionen und so weiter. Vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass es keine weiteren der 1000 Peitschenhiebe für diesen Blogger gegeben hat. Aber wir hoffen, und das ist die Hoffnung der Organisationen, der Organisatoren der Mahnwachen, dass man ihn eben freilässt, dass er endlich Gnade findet.
Der inhaftierte saudi-arabische Blogger Raif Badawi soll sich auf einer Krankenstation befinden. Weltweit fordern Mahnwachen seine Freilassung. Cornelia Wegerhoff, danke fürs Gespräch. Seit 46 Jahren gibt es im Deutschlandfunk nach den Nachrichten die bundesweiten Verkehrsmeldungen. 37 Mal am Tag, 238 Mal in der Woche. Doch in Zeiten von Routenplanern und GPS ist das nicht mehr zeitgemäß. Das bestätigen auch viele Hörerumfragen. Deshalb werden an diesem Freitag die letzten Verkehrsmeldungen verlesen. Ab 1. Februar ist Schluss damit und wir gewinnen dadurch etwas mehr Zeit für die Nachrichten. Und schon kommt bei der einen oder dem anderen Nostalgie auf. Doch dafür gibt's wirksame Medizin, die Hörcollage des Künstlers Carsten Schneider.
Zwischen Rastplatz Entenfang und Kreuzbreitscheid
läuft eine Entenfamilie über die Fahrbahn.
Läuft eine Entenfamilie auf der Fahrbahn.
Eine Entenfamilie.
Gefahr durch eine Entenfamilie.
Gefahr durch eine Entenfamilie.
Gefahr durch mehrere Enten auf der Fahrbahn.
Unsere Empfehlung:
Weichen Sie aus.
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 Vorsicht,
Vorsicht, Vorsicht.
Die Gefahren eines Jahres im Deutschlandfunk. So heißt die ausgezeichnete Hörcollage von Carsten Schneider. Samstagabend ist sie im Deutschlandfunk zu hören. Schönen guten Abend, Herr Schneider.
Schönen guten Abend, Frau Bürger.
Sie haben sich durch 70.000 Verkehrsmeldungen gekämpft. Was war denn der Reiz, sich damit zu beschäftigen?
Also ich bin großer Deutschlandfunkhörer und die Verkehrsnachrichten haben es mir da sehr angetan. Und zwar die Spezialitäten, die darin teilweise zu finden sind, die Besonderheiten. Und ich dachte mir, wie kann ich diese Besonderheiten mal zusammenbringen, und kam auf die Idee, ein Jahr lang den Deutschlandfunk aufzunehmen, mitzuschneiden und da alle Gefahrenmeldungen rauszuschneiden und dann mal gucken, wie ich die zusammen komponieren kann. Ich wusste noch nicht genau, wie ich es machen würde, aber ich wusste, dass ich es machen würde.
Aber das ist ja eine Sisyphus-Arbeit. Haben Sie da irgendwelche Computerprogramme zur Hilfe genommen oder wirklich selbst alles durchgehört und rausgeschnitten?
Ganz wie Sie sagen, durchgehört und rausgeschnitten, alles mit der Hand gemacht. Das zieht sich dann auch ein bisschen hin, das braucht ein bisschen. Allein das Rausschneiden aller Verkehrsnachrichten aus dem ganzen Jahr hat mich selber fast 2 Jahre, habe ich dafür benötigt. Rausschneiden, benennen, datieren. Also ich weiß bei jeder Gefahrenmeldung, an welchem Tag, um welcher Uhrzeit die auch gesendet wurde. Und dann das Ganze zu sortieren und dann zu komponieren. Das hat gedauert. Insgesamt 7 Jahre.
Komponieren, sagen Sie. Worauf haben Sie dabei geachtet?
Auf den Klang. Ich habe sehr stark auf den Klang geachtet. Habe zum Beispiel nicht nur die Gefahren selbst beachtet, sondern auch mir schöne Einzelwörter rausgesucht. Wenn ein Sprecher ein besonders schönes Und gesagt hat, dann kommt das in die Kiste mit dem Und, also digitale Kiste. Und so habe ich bei vielen anderen Wörtern darauf geachtet, auch einen schönen Atmer mal reingenommen. Also wirklich alles ganz klein zerhackstückelt, bis ich dann das in allen Einzelteilen hatte. Und die habe ich dann wieder zusammengesetzt. Man kennt ja diese Fotos von Autos, die in allen Einzelteilen da liegen. Und so habe ich es mit ihr im Deutschlandfunk gemacht.
Von Entenfamilien bis Schlammlawinen, auch wenn es dabei jetzt ja meist um Gefahren ging, also eigentlich um ernsthafte Dinge, war das ja irgendwie auch für Sie anscheinend unterhaltsam. Was waren denn besonders schöne Fundstücke?
Ich habe mich gefreut, als ich fast die komplette Einrichtung für ein Haus beisammen hatte. Da waren ein Stuhl, ein Tisch, ein Bett, ein Fernseher, eine Kiste Bier. Und dann sogar das Haus selbst konnte ich drumherum bauen. Eine Tür, ein Fenster, eine Fensterscheibe, eine Wand, ein Dach, ein Schornstein. Und so konnte ich das alles zusammenbauen. Ich hatte so ein paar Favoriten, wenn ich kurz sagen darf. Eine Herde Lamas, die ausgebrochen ist und auf dem Standstreifen sich zur Autobahn hin bewegt. Fand ich faszinierend. Oder besonders schön auch Gefahr durch einen Baum. Denkt man, was ist das für ein Baum? Was macht er? Hat er sich losgerissen? Läuft er über die Fahrbahn und wischt die Autos aus dem Verkehr? Oder was tut er? Und dieser Zusammenhang zwischen Gefahr und etwas ganz Banalem. Gefahr durch, wie Sie gerade sagten, eine Entenfamilie. Ja, herrlich, wenn das die Gefahren sind, mit denen wir es hier zu tun haben. Kein schöner Land.
Gefahr durch einen Autoreifen auf dem mittleren Fahrstreifen.
Autoreifen.
Gefahr durch eine Autoscheibe auf der Fahrbahn.
Eine Autotür auf der Fahrbahn.
Und noch einmal Vorsicht.
Und Vorsicht.
Und ebenfalls Vorsicht.
Ebenfalls
zunächst Vorsicht.
Vorsicht auch im weiteren Verlauf.
Zwischen Kreuz Meckenheim und Rheinbach Gefahr durch eine Badewanne auf der Fahrbahn.
Die Badewanne ist auch eine schöne Sache.
Ja, nicht wahr?
Die Verkehrsmeldungen sind ja nur ein Thema Ihrer Dekonstruktionen des Deutschlandfunks. Was haben Sie denn noch alles mit unserem Programm gemacht?
Zuerst habe ich einmal den ganzen Atem, alle Atemgeräusche eines Tages gesammelt. Ich habe alle Namen eines Tages gesammelt, Nomen eines Monats, Infinitive oder wie man sagt, Tu-Wörter eines Tages. Ich habe die Familie, die Menschen, Zahlen und noch 5, 6 weitere gesammelt.
Das liegt bei Ihnen in der Schublade?
Ja, sozusagen.
Könnte Stunden unseres Programms füllen.
Ja, allerdings, das stimmt.
Viele Hörerinnen und Hörer, die waren ja zunehmend genervt von den Verkehrsmeldungen. War das für Sie tatsächlich jetzt nur noch ein Unterhaltungselement?
Unterhaltung, ja, aber im guten Sinne. Nicht unbedingt, dass ich darauf warte, dass ich jetzt da endlich lachen kann, sondern auch Unterhaltung, sage ich mal, auch in der Gewohnheit, diese Dreieinigkeit von Nachrichten, Wetter, Verkehrsnachrichten. Es ist ja ein schönes Triptychon, das man da täglich genießen kann. Und diese Gewohnheit, seit ich Deutschlandfunk höre, die genieße ich eigentlich. Bin gespannt, wie sich das anfühlt, wenn das jetzt weg ist.
Da kommt jetzt sowas wie Nostalgie auf bei Ihnen.
Ja, jetzt schon, genau.
Was geht denn verloren mit dem Verkehrsfunk?
Na, zum einen diese Dreieinigkeit. Das Ultra-Live-Erlebnis geht verloren. Sprich, ich höre, dass heute die Herde Lamas, jetzt gerade wo ich hier sitze, ist die Herde Lamas auf dem Standstreifen unterwegs. Und ich weiß, wenn ich dort in der Nähe wäre, ich könnte schnell hinbrausen und sehe sie auch. Also kaum etwas ist so ultra-live wie der Verkehrsfunk. Ne? Und das geht verloren, das fehlt.
Auch ein Stück Deutschlandkunde.
Auch ein Stück Deutschlandkunde, absolut. Auf Wiedersehen, Verkehrsnachrichten.
Zum Ende der Verkehrsmeldung im Deutschlandfunk gibt es am Samstagabend um 21.05 Uhr die Hörcollage von Carsten Schneider, die Gefahren eines Jahres im Deutschlandfunk. Anschließend zu hören natürlich jederzeit auch in der DLF-App. Herr Schneider, danke fürs Gespräch.
Vielen Dank, Frau Bürger.
Und dieses Weltereignis beschäftigt auch die Zeitungsfeuilletons vom Freitag. Hans von Trotha.
Neben vielem anderen ist das Feuilleton auch ein Speicherort für Verluste. Mit einer Glosse beklagt etwa Ariane Bemmer im Tagesspiegel den Verlust der radiophonen Staumeldung. Ja, sie, Zitat, fährt fast aus der Kurve, weil der Deutschlandfunk keine Staumeldung mehr senden wird. Schließlich seien Staumeldungen ja nicht nur ein Überblick über das Verkehrsgeschehen, sie seien besonders morgens auch Zeit zur Kontemplation. Das Radio läuft, die Moderatoren sprechen betonungslos, Information fließt, ist aber für die Mehrheit ohne praktischen Nutzen. Es ist also ein ritualisiertes, poetisches Moment, dessen Verlust Ariane Bemmer da in ihrem Feuilleton beklagt. Susanne Wahab-Zadeh registriert in der Süddeutschen einen anderen Verlust, nämlich den der Nacktheit. Seit einiger Zeit, stellt sie fest, verschwindet Nacktheit aus Filmen, Fernsehen und Werbung, aber auch aus dem Freibad. Ist das nun, fragt sie, Zeichen einer neuen Prüderie oder falsch verstandenen Political Correctness? Fernsehen, meint sie, wird von nackter Haut nicht besser oder schlechter. Aber sie ist nicht nur aus dem Fernsehen verschwunden und aus dem Freibad, sie wurde an düstere Orte im Netz verbannt. Und das, findet Wahab-Zadeh, ist irgendwie nicht gut. Also ein Verlust. Einen ordentlichen Verlust musste auch die Familie Hohenzollern hinnehmen, als ihnen Macht und Krone abhanden kamen. Von dem, was damals verloren ging, wollen sie jetzt einiges wiederhaben, was dann allerdings für die Museen verloren wäre, in denen es derzeit zu sehen ist. Klingt nach einer Lose-Lose-Situation. Die hat den Weg ins Feuilleton über den Kulturausschuss des Bundestages gefunden, der darüber befinden sollte, was kein Feuilleton unkommentiert lässt. Am ausführlichsten berichtet Andreas Fanitzadeh in der Taz. Er zitiert Charlotte Motschmann von der CDU, geborene Baronesse von Düsterlohe, die sich bereits zuvor über Kritik an den Hohenzollern-Forderungen empört habe. Jan Böhmermann, der Spiegel oder die Taz, sie alle diskreditieren den Adel, hatte Motschmann sich beschwert. Kritik am Weißwaschen von früher braunen Adligen gilt hier noch als Majestätsbeleidigung, empört sich der Taz-Autor. Die von ihr als populistisch bezeichneten Medien hatten den Kronprinzen mit Hakenkreuzbinde im Nazirock gezeigt. Historische Aufnahmen, die es nun mehr gibt, auch wenn sie nicht immer leicht zugänglich sind, wie die Taz betont. In der Süddeutschen kommentiert Jens Biski. Sehr deutlich, meint er, war in der Kulturausschusssitzung zu erleben, dass Politik, Justiz und Geschichtsschreibung einer je eigenen Logik folgen und man gut daran tut, die Perspektiven zunächst auseinanderzuhalten. In der FAZ zitiert Andreas Kilb Christoph Martin Vogtherr, Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, die den Großteil der zwischen Bund und Hohenzollern strittigen Objekte verwahrt. Man könne nur hoffen, dass die Familie ihre geschichtliche Verantwortung erkennen und das Öffentliche vor ihr privates Interesse stellen würde. Mit anderen Worten, so Kilb, die Hohenzollern fordern, der Staat hofft. Kein Wunder, dass die Forderungen dreister, die Wunschlisten länger würden. Der Wunsch ist nicht selten die unmittelbare Antwort auf den Verlust. So wie der Ausruf des britischen Schriftstellers Julian Barnes in der Süddeutschen angesichts des Verlusts der Woche des sich nun endgültig vollziehenden Brexit. Wir, titelt Barnes, und wenn das kein Wunsch ist, kommen wieder. Ich werde nicht weinen und mich nicht betrinken, behauptet der Autor und zitiert aus dem Roman England, England, den er 1998 schrieb, der in einer Zukunft, ungefähr jetzt, spielt, in der das Vereinigte Königreich dafür stimmt, aus Europa auszusteigen und es schafft, die Verhandlungen mit derart verbohrter Irrationalität zu führen, dass man ihnen für den Auszug am Ende noch Geld zahlte. Barnes zitiert außerdem den französischen Historiker Ernest Renan mit dem Satz: Es gehört zum Wesen einer Nation, dass sie ihre Geschichte missversteht. Verhandlungen von verbohrter Irrationalität, bis man dafür Geld bekommt, dabei die Geschichte der eigenen Nation gründlich missverstehen? Vielleicht sollte man die Sache mit den Hohenzollern doch noch einmal ausführlicher in den Feuilletons behandeln. Noch ist der Fall ja nicht ganz verloren.
Hans von Trotha mit der Kulturpresseschau. Sollten Sie ab Sonntag in Berlin sein, dann habe ich noch einen schönen Tipp für Sie.
Deutschlandfunk Kultur.
Sie wollen Ihre Lieblingspodcasts einmal live erleben? Wir holen Sie auf die Bühne. Unseren Theaterpodcast, den Politikpodcast, eine Stunde History und viele mehr. Beim Deutschlandfunk Nova Podcast Festival vom 2. bis 6. Februar in Berlin.
Ich glaube, das ist es.
Schauspieler Milan Peschel und Schauspielerin und Filmemacherin Mariam Sareh sprechen im Theaterpodcast über die Zukunft der Schauspielausbildung.
Verunsicherungen sind immer wichtig, damit sich was verändert.
Beim Kulturpodcast Lakonisch Elegant geht es um Social Media in der Indie-Comic-Kultur. Zu Gast ist der Comiczeichner Tobias Vogel alias Krieg und Freitag.
Das auf jeden Fall.
Das Podcast-Festival in der Berliner Urania am 2. Februar mit dem Theaterpodcast und am 4. Februar mit Lakonisch Elegant, dem Kulturpodcast. Karten unter podcastfestival.de.
Auf bald.
Und das war unser heutiges Fazit. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.